Erstes Pflichtspiel des Jahres, erster Sieg. So kann es doch weitergehen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinwalz-Podcast über den FCK. Mein Name ist Julian, ich bin zurück aus Malta, wieder hier im grauen Ludwigshafen und mich begleitet, mich unterstützt moralisch bei diesem miesen Wetter mein Kollege Marek Nepomucki. Grüß dich, Marek.
Hallo Julian, wie war der Urlaub auf Malta?
Ja, von Urlaub kann eigentlich keine Rede sein. Ich habe kein Sightseeing gemacht, ich war nicht wandern, ich war Trainingsplatz, Hotel, Schreiben. Also da war nicht viel Raum außenrum. Ich muss dich leider enttäuschen, ich kann dir keinen Urlaubsbericht geben.
Ich kann das bestätigen. Wir können mal dem Leser sagen, dass es immer, jeder glaubt, auch bei mir im bekannten Freundeskreis, oh, du fährst da hin ins Trainingslager, hast eine tolle Zeit. Ich war ja mal in Belek und in Malz. Es ist nicht so. Die trainieren zweimal am Tag, du bist beim Training dabei, kann ja was passieren. Und in der heutigen Zeit mit digital musst du ganz schnell sein, dass es im Netz ist und dann nochmal die Printausgabe, wenn da was passiert, aktualisieren. Also es ist jetzt nicht wirklich so, dass man da jetzt schwimmen geht, joggen geht und Freizeit hat. Man ist wirklich Tag und Nacht mit diesem Verein beschäftigt.
Ich muss es sagen, bei mir, da gab es jetzt nicht viel zu berichten. Auf Malta ist nicht so viel passiert. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, wettertechnisch war das hier schon auf jeden Fall besser als in der Pfalz. Denn 15, 16, 17 Grad, gut hohe Luftfeuchtigkeit, wenn die Sonne weg war, war es auch kalt. Aber in der Regel Sonnenschein. Da habe ich dann doch auf Malta das Bessere losgezogen. Aber du hast recht, der Arbeitseinsatz ist hoch. Das wussten aber auch viele Fans, die dabei waren, mit denen ich gesprochen habe, die auch gesagt haben, ja, denen ist schon klar, dass ich jetzt hier nicht nach Valletta fahre und mir die Altstadt angucke. Immerhin, vom Trainingsplatz hat man einen wunderbaren Blick auf Medina gehabt. Das ist ja die alte Hauptstadt auf Malta. Mit der Kirche, mit dem Fort. Das war schon schön anzuschauen. Aber ansonsten war da leider nicht viel.
Och, ich sage jetzt einfach nur, deswegen haben wir vier Jahreszeiten. Jetzt bist du wieder zurück im Winter.
So jetzt bin ich zurück im Winter und ja, der wird auch umgehen, dann kommt der Frühling und dann wird es auch wieder schön. Was auch umgegangen ist, König der Überleitung, die Winterpause ist um. Der FCK ist wieder da, sagen ja auch manche Fans immer wieder, aber jetzt auch tatsächlich, denn die Winterpause, wie gesagt, ist vorbei. Der erste Spieltag der Rückrunde ist absolviert, 2:1 gegen Ulm gewonnen. Na, so kann es ja eigentlich weitergehen. Insgesamt schon 3 Siege dieses Jahr, 2 im Testspiel, 1 davon auf Malta gegen NK Bravo und dann noch gegen Progress Niederkorn im Test auf dem Betze. Ja.
Da wird es den Fans bei diesen kühlen Temperaturen warm ums Herz.
Und das liegt nicht an der Hölle und dem Teufel, ne?
Nein. An der Spielweise des FCK.
Wunderbar. Wollen wir mal kurz auf Ulm eingehen? Das Spiel war ja jetzt erst am Wochenende, während wir hier aufnehmen. Du warst dabei. Wie hast du es erlebt?
Kalt. Aber nee, wirklich Spaß beiseite. Es war ein gutes Spiel. Sagen wir mal zweite Halbzeit. Der Anfang war etwas verhalten. Aus Laudern Sicht, Ulm hat überraschend unbekümmert und forsch losgelegt, haben wir dann auch relativ früh geführt durch diese kuriose Ecke, die da zustande kam. Strompf hat reingeköpft zum 1-0, hätten dann aber auch, fairerweise muss man sagen, schon 2-3-0 führen können, vielleicht sogar müssen. Ich glaube, so eine abgezocktere Mannschaft hätte noch ein Tor reingeschossen. Und dann wäre ich mal interessiert gewesen, wie der FCK aus dieser misslichen Lage zurückgekommen wäre. So aber kennen wir ja den Ausgang. Tolles Tor von Ritter, super Spielzug. Usain Bolt in der eigenen Hälfte den Ball bekommen. Abpraller von Hanslik per Brust zum Ritter, der spielt auf Hanslik raus. Der Ritter sprintet nach vorne wie ein Verrückter. Kriegt dann den Ball, super Spiel von Hanslik und das ist dann die Kunst. Da siehst du eigentlich die Güteklasse eines Marlon Ritters, der nach einem 60-70 Meter Sprint noch die Ruhe behält und den Ball wirklich ganz gekonnt und cool an Torwart vorbei, Ortega vorbei, zickelt ins Tor. Vielleicht ein anderer, nicht so technisch beschlagener Spieler, das Ding irgendwo übers Fangnetz von der Westtribüne geschossen und in den Fankurf rein, aber der hat es super gemacht. Also, ja, und dann das Traumtor, Tor des Monats von Philipp Kaluc. Also im Grunde war es vom Ergebnistechnischen her ein ordentlicher Sieg, verdienter Sieg vielleicht sogar dann auch. Aber spielerisch war es in der ersten Halbzeit alles ganz rund, was aber auch normal ist. Nach 4 Wochen Pause läuft noch nicht alles, aber darauf lässt sich aufbauen.
Der Torhüter der Ulmer heißt natürlich Christian Ortag, nicht Stefan Ortega. Du hast Ortega gesagt, aber es sei dir verziehen, Marek. Alles gut. Wir müssen ja auch erst wieder warm laufen nach dieser kalten, eisigen Winterpause. Nee, genau. Also ich hätte jetzt vor allem auch die Ecke angesprochen. Ich weiß nicht, wie du das fandest, aber der FCK sah da nicht gut aus. Also da standen sich selber im Wege teilweise und dann kommt dann natürlich der Strumpf frei zum Kopfball und nach 4 Minuten 0-1.
Kalotsch hat ihn, glaube ich, abgefälscht von seinem Fuß, seiner Bogenlampe nach hinten. Und Robinson, es war derjenige, der da zugeordnet war, stand dann hinter ihm. Wobei der ist auch, der Strumpf ist ja schon einer der besseren in dieser Liga, was die Defensivspieler angeht. Also das ist schon ein guter. Der ist dann natürlich ja hoch. Ja, das kann man drüber streiten, war die Zuordnung richtig. So ein Robinson, der jetzt nicht unbedingt von seiner Körperlänge der Größte ist, ne, im Vergleich zum Strumpf. Aber alles gut, es ist passiert. Aus Fehlern geschehen nun mal Tore, resultieren Tore. Ja, das war unglücklich, aber es ist ja nochmal gut gegangen.
Können sich auch bei Julian Kral bedanken, der natürlich auch den einen oder anderen Ball nochmal rausgekratzt hat. Also da muss man auch sagen, hinten raus war der FCK, da war es dann irgendwie die vielbesungene Leistung, der erwachsene Auftritt, denn sie haben sich nicht verunsichern lassen, sondern haben ein bisschen gebraucht, bis sie in den Tritt gekommen sind, so vorne weg. Aber dann, du hast eben Ritter angesprochen, also wer den Ball so verarbeitet mit der Brust, wie er ihn annimmt und dann natürlich auch Ortak da alt aussehen lässt. Und Kalotsz, ja. Also was eine Bude.
Total, vor allem ganz gut, dass er halt direkt ins Tor ist, ne? Bei diesem Acker, das können wir vielleicht auch mal ansprechen, das war ja schon ein Rübenacker und der Kalotsz hat ihn ja aus der Luft genommen, Volley direkt hinten eingeschlagen, also super Tor, toll getroffen. Ja, und nochmal zurückzukommen zum Ritter auch, der Platz, das war ja nicht so einfach, der Ball kann verspringen, es sind viele ausgerutscht, also es war jetzt nicht so selbstverständlich, dass er das so gekonnt da vollendet, diesen Spielzug. Weil das ist schon ein Thema da oben. Markus Anfang bevorzugt ja ballbesitzorientierten Fußball, das heißt, man möchte viele spielerische Lösungen und wenn du dann so ein Geläuf hast, natürlich, das betrifft auch den Gegner, der muss auch damit klarkommen, aber du willst ja dem Gegner dein Spiel aufdrücken, gerade zu Hause. Du willst so spielen, dass der Gegner in Bedrängnis kommt, dass du die 3 Punkte zu Hause behältst. Und da brauchst du natürlich die besten möglichen Rahmenbedingungen. Dass wir bei -3 bis 4 Grad jetzt keine grünen Rasenflächen haben, ist klar. Aber andere Stadien haben dann schon ein besseres Geläuf, wenn man mal so die Bundesligaspiele sich anguckt am Wochenende. Und in Laudern ist es schon, auch die Spieler sagen, es war jetzt nicht sehr einfach da zu spielen. Da muss man vielleicht auf die nächsten 4 bis 8 Wochen eine Lösung finden.
Wobei mein Eindruck von der Glotze aus war, dass da eher die Ulmer ein Problem mit hatten. Der FCK schien mir etwas standfester oder täuscht der Eindruck?
Ja, es sind schon viele ausgerutscht, auch in Lautern. Auf lauterer Seite, Hanslik ein-, zweimal, auf der rechten Seite oder linken Seite dann auch der Wegesser, als er reinkam. Also da war manche, da sind schon geschlittert. Das ist ja die eine Situation, dass du vielleicht dann den Ball nicht bekommst, weil du ausrutschst und dann kommt ein Konter, aber es ist auch eine Verletzungsgefahr. Du gehst rein, knickst um und was hast du dann? Ja? Das wollen wir ja keinen Spieler gönnen, wir wünschen es niemandem, aber die Gefahr besteht ja auch. Du schadest dir dann eventuell in der Gesundheit deiner Spieler, die ja das Kapital darstellen, damit selbst.
Deswegen geht der FCK ja auch nach Malta, wo ja Markus Anfang, der Cheftrainer, sehr zufrieden war mit den Bedingungen. Und man muss auch sagen, das Geläuf dort war wirklich, also man durfte nicht draufgehen, aber der Augentest meinerseits sagt, das sah gut aus.
War der Trainer denn auch mit der Intensität zufrieden?
Hat er gesagt, ja.
Ja? Ja. Also wie war dein Eindruck? Von den Spielern haben sie alle mitgezogen? Haben sie alle ihre Chance genutzt? Oder haben sie gezeigt, dass sie dafür brennen?
Also mein Eindruck war schon, dass sich da jeder ins Zeug gelegt hat. Ich hatte das Gefühl, dass man beim einen oder anderen so hinten raus ein bisschen gemerkt hat, dass jetzt doch mal langsam der Oberschenkel ein bisschen zwickt. Ob der jetzt wirklich gezwickt hat oder ob da vielleicht die Pumpe mal ein bisschen Pause gebraucht hat. Keine Ahnung. Das war aber die Ausnahme. Also das Gros habe ich wirklich gesehen. Also war mein Eindruck, hat sich da schon reingekniet und haben da auch ja schon abgeliefert, finde ich.
Wer war so für dich der Gewinner oder die Gewinner im Trainingslager?
Also natürlich, wo ich stand, meistens auf meiner Seite war Mika Haas, den habe ich öfter gesehen, das vor meiner Nase rumgerannt. Den fand ich sehr stark. Ich fand, Fabian Heck hat immer wieder mal einen guten Eindruck gemacht, wenn er mal am Tor ran durfte. Aber auch natürlich Ragnar Ache, der aus seiner Verletzung zurückkam und dann immer wieder mal Kurzeinsätze hatte. Tobi Raschel hat sich gut reingehängt. Also da gab es schon ein paar, mir ist jetzt keiner in besonders positiver, aber auch keiner in besonders negativer Art aufgefallen. Also das kann ich jetzt nicht sagen.
Also die Jungen, hast du zwei Junge genannt, die haben versucht, ihre Chance beim Schopfer zu packen.
Das war schon mein Eindruck. Ich meine, gut, Enes Kamga war ja noch ein Jüngerer dabei mit 17, der ja eigentlich erst nur 19 spielt, der ja auch da scheinbar an die Mannschaft herangeführt werden soll, was man so sieht. Und dass der jetzt noch nicht alles richtig macht und dass der mal bei einer Ecke falsch steht, das ist ja okay mit 17. Also mit 17 habe ich da, wenn ich denke, was ich mit 17 gemacht habe und was ich heute mache, ist es auch ein himmelweiter Unterschied. Gut, ich spiele auf keinem Leistungsniveau, sondern in der Bezirksliga Basketball, also das ist ein ganz anderes Niveau. Aber ja, es ist okay. Also mit 17 darf man ja noch lernen.
Ja, er soll auch reinschubbern. Ich finde es gut, dass sie ihn mitnehmen. Er kommt hier aus Ludwigshafen, hat da seine Laufbahn begonnen, also seine Jugendlaufbahn. Ist ein vielversprechendes Talent. Umso besser ist, je früher man ihn an ein höheres Niveau ranbringt, desto besser ist es. Und man sieht auch, geht er den Weg mit? Ist er auf dem Sprung? Ist er auf dem Niveau? Das sind dann so Etappen. Und wenn man das sieht, dann ist es wunderbar. Von daher finde ich es völlig gut und legitim, dass man so einem jungen Spieler die Chance gibt, da mal reinzuschnuppern langsam.
Der ja, während er auf Malta war, für seine Abi-Prüfung gelernt hat, wie Mal und Ritter erzählt hat.
Waren die im Zimmer, die zwei?
Das weiß ich nicht, aber Mal und Ritter, der Capitano hat mir gesagt, dass der Enes da noch derzeit büffelt. An dieser Stelle, falls er zuhören sollte, viel Erfolg und wird schon.
Drücken wir die Daumen. Vielleicht hat ja der Ritter Nachhilfeschulden gegeben.
Werden wir sehen, wie es dann ausgeht. So, wir hatten eben über die Jungen im Trainingslager gesprochen. Ein Junge hat am Wochenende sein Startelf-Debüt gefeiert, wenn auch kein FCK-Eigengewächs. Aber Leon Robinson hat sich über die zweite Mannschaft in der vergangenen Saison, davor war ja noch eine Verbandsliga unterwegs, was der Sky-Kommentator nicht müde wurde zu betonen, hat er sich jetzt in die erste Mannschaft gespielt, hat erstmals in der Startaufstellung gespielt. Das war für ihn, glaube ich, auch ein besonderer Moment.
Ja, also der Leon Robinson ist ein sehr bodenständiger, sehr geerdeter junger Mann, hat eine Polizeiausbildung hinter sich, kam ja aus Gau-Odernheim, wie du schon angedeutet hast, aus der Verbandsliga. Der war happy danach, der hat so gestrahlt, war aber auch selbstkritisch, weil er wusste, es war nicht alles gut. Er hat ja auch die ein oder zwei Zweikämpfe verloren, die dann zu Kontermöglichkeiten oder zu Kontern geführt haben. Aber der weiß, woran er zu arbeiten hat. Es ist keiner mit Allüren und der irgendwo da oben schwebt, nur weil er jetzt mal den ersten Starteinsatz gefeiert hat. Der weiß genau, woran er zu arbeiten hat, wo er steht. Und bei dem besteht überhaupt keine Gefahr, dass er jetzt irgendwie abhebt. Und der war, wie gesagt, sehr glücklich. Der hat auch dem Spieler in der Mixzone mit uns geredet und alles sehr, sehr gut und reflektiert eingeordnet.
Der hat ja dieses Jahr schon, oder diese Saison schon ein bisschen öfter mal Einsatzzeit schnuppern dürfen. Du hast eben gesagt, dass er noch nicht alles richtig macht, aber das ist ja auch logisch. Also ich meine, er ist zwar schon mit 23 ein älterer, junger Spieler, wenn man so sagen will, aber da ist natürlich auch noch die Erfahrung, die sich erst anstellen muss.
Ja, und er ist auch flexibel einsetzbar. Ich glaube, vergangenes Jahr, das Blitzturnier in Offenbach, wo Laudern gegen Offenbach und gegen Düsseldorf gespielt hat, da ist er ja dann quasi einmal reinkommen, hat im Sturm gespielt, dann hat er wieder in der Abwehr gespielt, dann kann er im defensiven Mittelfeld spielen. Also er ist ein Spieler, den kannst du, glaube ich, auf mehreren Positionen aufbieten und die füllt er aus, weil er ist, glaube ich, sehr getreu und sehr fokussiert und konzentriert auf die Aufgabe, die er gestellt bekommt und die versucht er mit voller Leidenschaft, mit voller Hingabe zu erledigen.
Ein Schweizer Taschenmesser sozusagen. Zu seinem Startelf-Debüt verholfen hat ihm mutmaßlich der Transfer von Boris Tomjak, denn der ist ja in der vergangenen Woche zu Hannover 96 gewechselt. Dieser, muss man mal sagen, hat sich ja ein bisschen angebahnt. Vertrag ist im Sommer ausgelaufen, wäre im Sommer ausgelaufen. Thomas Hengen hat ja gesagt, der Spieler hat das Angebot des FCK ausgeschlagen und klargemacht, dass er den FCK verlassen würde gerne. Und dann hat man eben noch die letzte Möglichkeit, ihn gegen eine Ablösesumme zu verkaufen, genutzt. Laut Bild soll sich die auf 300.000 Euro belaufen, plus Bonuszahlung, falls der FCK, falls Hannover 96 aufsteigt. Du wippst mit dem Kopf nicht so ganz, oder?
Also mir ist eine andere Summe genannt worden. Mir ist erzählt worden, dass die Summe ein bisschen höher ist. Das Paket an sich, die 500.000 Euro stimmen im Falle eines Aufstieges. Mich würde jetzt nur mal interessieren, ob die Summe gezahlt wird nur in dieser Saison oder über die ganze Vertragslaufzeit. Er hat ja für 3,5 Jahre unterschrieben, hat Hannover kommuniziert. Ob dann diese Klausel dann bis eben 2028 gilt. Oder aber, wie gesagt, nur diese Runde. Und dann soll die fixe Summe, die der FCK von Hannover überwiesen bekommt jetzt, die soll höher als 300.000 sein. Also ich schätze so, was man mir gesagt hat, zwischen 350.
Das ist ja immerhin noch für eine, das ist ja für einen Spieler, der ablösefrei von der zweiten Mannschaft Fortuna Düsseldorf kam, schon eine ordentliche Summe.
Ja, und ich finde auch, dass der Thomas Hengen richtig gehandelt hat. Natürlich hast du jetzt Fans, die sagen, es ist viel zu wenig. Sein Marktwert ist bei 2 Millionen. Da hätte man viel mehr bekommen müssen. Fakt ist, dass er in 4 Monaten noch da ist, dann ist er weg. So, in 4 Monaten kriegst du 0 Euro für einen absoluten Leistungsträger. Nimmst du die Gefahr jetzt und sagst, du behältst ihn, steigst nicht auf und verlierst ihn, hast kein Geld? Oder sagst du, du gibst ihn ab, bekommst eine Summe, die ist fix. Ob sie jetzt 350, 340 oder 400.000 sind, wissen wir nicht. Aber am Ende sind es 500.000, die sie kriegen können. Und du hast Ersatz. Du hast in Leon Robinson, du hast in Philipp Kalotsch, du hast in Afiz Aremu, du hast in Marlon Ritter, der schon unter Antwerpen auf der 6 gespielt hat. Du hast einen Tobi Raschel. Du hast mehrere Spieler, die da spielen können. Luka Sirch kann da auch spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt ein Riesenloch in die Mannschaft reißt, hat man auch am Samstag gesehen. Er hat nicht gefehlt, es ist gut gelöst worden. Natürlich, auf lange Sicht ist es eine große Alternative, aber ich finde, dass der Thomas Hengen richtig gehandelt hat. Er hat ihn abgegeben und hat dafür das Geld genommen und jetzt werden wir sehen, wer kommt. Kann gut sein, dass schon im Winter einer kommt. Meine Information zufolge soll aus Osnabrück der Jumpy kommen, aber das ist erst für Sommer, er kommt da ablösefrei. Vielleicht nimmt man jetzt Geld in die Hand von Tomjak-Transfer und sagt, er soll schon im Winter kommen. Das kann ich nicht sagen.
Also man kann ja auch schon sagen, dass ein bisschen jetzt Konkurrenzkampf ausgebrochen ist, wer denn jetzt da aufläuft. Intern gibt es ja ein paar Spieler, ein paar junge Spieler, die vielleicht auch Ansprüche anmelden könnten. Gut, der einzige Positionsgetreue ist ja jetzt eigentlich Leon Robinson. Aber es stehen ja noch ein paar andere junge Wilde, die mit auf Malta auch dabei waren, in den Startlöchern. Namentlich sind das Mika Haas und Neil Gibbs, das sind die Feldspieler. Sean Blum ist ja noch in der erweiterten Dunstkreis zur ersten Mannschaft, hat aber jetzt noch keinen Profieinsatz gehabt. Und natürlich im Tor ist noch Fabian Heck, der jetzt lange Zeit Nummer 2 war durch die Verletzung von Aftos Bajic und jetzt durch die Verpflichtung von Simon Simoni von Eintracht Frankfurt, der ja eigentlich an Ingolstadt ausgeliehen war, zur Nummer 3 wurde. Haben die Jungen da eine realistische Chance?
Da muss ich dich fragen, du warst im Trainingslager dabei, was war dein Eindruck? Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, sie waren dabei, Neil Gibbs und Mika Haas, und in dem Testspiel waren die beiden die einzigen, die nicht zum Einsatz kamen. Und es stand ja schon zur Halbzeit 3-0, also du hättest ja als Trainer eigentlich sagen können, komm, ich werfe die jetzt mal da rein, die zweite Halbzeit, die sollen ihr können zeigen. Weil ich stimme dir da vollkommen zu, wir dürfen ja nicht bei jeder Einheit dabei sein und die öffentlichen Trainingseinheiten, die wir sehen, muss ich sagen, ist Mika Haas überragend. Also der spielt richtig, richtig gut. Warum der nicht mal einen Einsatz bekommt in so einem Testspiel bei 45 Minuten, das kann ich ja nicht sagen, das muss der Trainer uns beantworten mal. Aber was war denn dein Eindruck von Haas im Trainingsalter und auch von Gibbs?
Also wie gesagt, ich kann jetzt, über Haas habe ich ja vorhin schon kurz gesprochen, der stand, muss ich fairerweise auch dazu sagen, Neil Gibbs stand meistens auf der mir gegenüberliegenden Seite. Ich habe ihn jetzt nicht so genau gesehen wie Haas, der genau vor meiner Nase hoch und runter gesprintet ist. Aber mein Eindruck bei ihm war, dass der auf jeden Fall einen ordentlichen Offensivdrang hat. Also fast ein bisschen wie Puhrac in der vergangenen Saison, so mit ordentlich Zug nach vorne. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Markus Anfang sagt, ja, nach hinten ist mir das aber noch zu wenig, da keine Ahnung was. Aber du hast recht, er und Neil Gibbs haben als einzige Feldspieler beim Testspiel keine Sekunde gespielt. Wobei, da man da ergänzen muss, Dixon Abiyama hätte, glaube ich, auch nicht spielen sollen. Nur Yannick Mause musste ja dann runter, als er einen Schlag abbekommen hat. Und dann kam halt die letzten, was waren das, 5 Sekunden oder so, kam Dixon Abiyama noch aufs Feld. Aber von den Feldspielern waren nur Mika Haas und Neil Gibbs ohne Einsatz im Tor. Hat er ja auch gewechselt in der Halbzeit. Hatte ich vorher nicht erwartet, muss ich sagen, weil im Testspiel ist ja oft so, dass der Keeper durchspielt. Aber Fabian Heck kam ja auch schon in Einheiten zu, ja, stand eigentlich dauerhaft zwischen einem der beiden Teams. Manchmal im Wechsel mit Enis Kamga, aber der ist ja noch so jung, der kam dann das Spiel auch nicht zum Einsatz, aber das sehe ich jetzt nicht als irgendwie ein Fingerzeig an. Ich denke, der war einfach nur dabei, damit er dabei war.
Aber das ist ein interessantes Thema, diese Jugendförderung beim FCK, also auf der einen Seite hat er betont der Markus Anfang immer wieder, dass sie schon am 9. Spieltag allen Spielern eine Einsatzzeiten gegeben haben. Also stimmt bedingt. Gut, Mika Haas hatte 5 Minuten Hannover, aber auf der Homepage des FCK ist auch ein Sean Blum als Profi aufgelistet. Der hat zum Beispiel noch keinen Einsatz bekommen.
Und Neil Gibbs auch, oder?
Neil Gibbs, das ist das Kuriose, ist nicht aufgelistet. Meine Info zufolge hat er seinen Vertrag jetzt um 3 Jahre verlängert. Auch ein Profivertrag, trainiert er jetzt auch mit. Und wenn ich jetzt mal ausholen darf, ich habe ihn am 2. Januar im Trainingsauftrag gesehen, dann hat er mir sehr gut gefallen. Ist beidfüßig, ist schnell, ist willig, ist auch vom Kopf klar. Also ich traue dem das zu, dass er spielt, aber das muss man den Spielern auch kommunizieren. Und da ist eben die Frage, warum sie in so Testspielen auch gegen Niederkorn unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dass schon nach einer halben Stunde 3-0 stand, warum sie dann nicht spielen. Also diese Jugendförderung ist durchaus ein interessantes Thema, weil der FCK vom Altersschnitt, ich habe jetzt mal eine Liste hier, nicht, dass die Leser und Hörer denken, ich habe es im Kopf, hat mit 26,4 eine Mannschaft, die relativ alt ist. Also die jüngste ist Nürnberg mit 24,1 und dann hinten dran Düsseldorf mit 24,6 und Paderborn. Also sie haben schon eine Mannschaft, die verjüngt werden kann. Wobei man fairerweise sagen muss, der Thomas Seng hat mir irgendwann mal in einem Gespräch gesagt, dass sie bei den neuen Spielern, die sie holen werden, schon aufs Alter achten wollen, dass da jüngere Spieler kommen, um eben diesen Altersschnitt zu senken. Aber wenn du jetzt mal am Wochenende guckst in Nürnberg, da waren 6 Spieler, die bis zum Alter von 23 waren, in der Startelf, 4 Stück unter 23. Bei Düsseldorf waren 4 Spieler U23, 5 U24. Selbst bei der Hertha am Wochenende waren 3 Stück U23. Also andere Vereine vertrauen ihren Spielern, die zum Teil 19 oder 20 auch in Elversberg, Aslani 21, Danar Mohamed 19 oder 20, die trauen es denen zu. Und da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, warum es beim FCK nicht der Fall ist, warum man einfach so jungen Spielern nicht die Chance gibt, wenn es nicht in der Bundesliga ist, dann eben im Testspiel und zu sagen, hier unter Wettkampfcharakter kannst du es Erfahrungen sammeln. Und das ist für mich so ein kleiner Widerspruch. Auf der einen Seite sagt man, ja, man gibt ihn, man hat sie im Kader, aber dann in so Situationen, wo es klar ist im Testspiel, gibst du ihnen keine Spielpraxis. Und das ist mal ein interessantes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Da stimme ich dir zu. Gut, da kann ich jetzt nur spekulieren. In der Liga könnte man jetzt spekulieren, dass man eben unbedingt so weit wie möglich oben abschließen möchte. Thomas Hengen und Markus Anfang sagen ja, oder vor allem Thomas Hengen sagen ja bei jeder Gelegenheit, dass man in der TV-Tabelle noch weiter nach oben klettern möchte. Da hilft dir ein 5. Platz, selbst ein 4. Platz, immer noch mehr als ein 7., 8. Wahrscheinlich ist das in der Liga der Grund. In den Testspielen bin ich voll bei dir. Habe ich jetzt gegen NK Bravo, wo es ja schon nach wenigen Sekunden 1-0 stand, dank Tobi Raschel, und dann auch im Endeffekt souverän gewonnen wurde mit 4-0. Da hätte es jetzt, denke ich, keinen Abbruch getan, wenn man da Neil Gibbs oder Mika Haas nochmal reinschmeißt. Zumal man ja auch einen Spieler wie Philipp Clement kurz vor der Halbzeit oder 10 Minuten vor der Halbzeit für den Verletzten an Mami Touré einwechseln musste und dann zur Halbzeit wieder runtergenommen hat. Also scheint es ja kein Problem zu sein, auch mal zu sagen zu Erik Weckesser oder zu Florian Kahnlanzl, pass mal auf, du spielst jetzt nur bis 10 Minuten vor Schluss und dann kommt nochmal kurz ein Junger rein, einfach, dass der mal reinkommt. Denke ich, hätte es auch keinen, wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen.
Ja, es ist eine Zwickmühle, es ist ein schmaler Grat. Auf der einen Seite, klar, muss man an den Jungs sagen, rein Weine einschenken, wie ich es gerade gesagt habe, wie die Perspektive ist. Vielleicht sagen sie es denen auch. Wir wissen es ja nach außen hin nicht, was da intern kommuniziert wird. Aber auf der anderen Seite kann ich auch den Markus Anfang ein Stück weit verstehen. Seine Währung ist Punkt und Platzierung. Und wenn der jetzt hingeht und setzt den Neil Gibbs, Mika Haas, Fabian Heck und Sean Blum ein und verliert 6-mal in Folge, dann ist er seinen Job los. Und er muss schauen, dass er die stärkste Mannschaft aufs Feld schickt, die ihm die größtmöglichste Wahrscheinlichkeit gibt, um Spiele zu gewinnen. Und du hast einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, es ist die TV-Geldtabelle. Da ist der FCK, glaube ich, jetzt mit 9,2 oder 3 irgendwo im Mittelfeld. Und direkt vor dem FCK liegen Hannover, Nürnberg und Karlsruhe mit schon 12 Millionen. Und wenn der FCK diese Saison vor den 3 Teams abschließt, werden sie natürlich in der Tabelle steigen, werden jetzt keine 12 Millionen bekommen, aber das können knapp 2 Millionen ausmachen. Das ist natürlich sehr viel Geld.
Ja, zum Beispiel so ein Hagner Ache soll ja so 1,5, 2 Millionen gekostet haben, oder?
Ja, also die Frankfurter kommunizieren 2 Millionen, Laudern sagt, es stimmt nicht, es waren viel weniger. Also irgendwo zwischen 1 und 2 Millionen werden es gewesen sein. Aber du kriegst, wenn du 1,5, 2 Millionen mehr bekommst im Jahr, das ist auf der einen Seite vielleicht schon die Pacht fürs Stadion. Und auf der anderen Seite ist es ein Spieler oder aber auch in der Funktionärsebene ein im NLZ 2, 3, 4 gute Trainer oder aber auch ein Betreuer, der möglicherweise vielleicht junge Spieler, die aus dem Ausland kommen, die mal betreut und denen hilft. Also da ist auch noch keiner da. Also mit dem Geld kann man schon viel anfangen. Deswegen ist es für den Markus Anfang schwierig, auf der einen Seite zu sagen, wir müssen sie einbauen, auf der anderen Seite, wir verändern gerade hier ein Spielsystem, mehr Ballbesitz, mehr Offensiv, und dann brauchst du natürlich da eine Mannschaft, die das kann. Aber, wenn ich jetzt nochmal was sagen darf, ich glaube, dass es auch ein bisschen mit dieser Lizenzierung zusammenhängt, mit der Anforderung. Du brauchst ja 8 Spieler in deinem Kader, die eine lokale oder eine regionale Vergangenheit haben. Es müssen, glaube ich, mindestens 4, ich habe es mal hier mal ausgedruckt, es müssen mindestens 8 lokal ausgebildete Spieler bei dem Club als Lizenzspieler unter Vertrag stehen. Steht hier in der Lizenzvorgabe, wovon mindestens 4 vom Club ausgebildet sein müssen. Also 8 Stück haben wir. Oder aber, was interessant ist, sie können auch im Verband ausgebildet worden sein, in dem der FCK ist, also im Südwestdeutschen Fußballverband. Das ist nämlich, habe ich dann mal nachgeguckt, habe ich mal die Mühe gemacht, die 8 Spieler, wenn das diese Lizenzauflage ist, haben wir Fabian Heck, wir haben Mika Haas, wir haben Neil Gibbs, wir haben Erik Wegesser, weil sie müssten zwischen dem 15. und ihrem 21. Lebensjahr mindestens 3 Spielzeiten für einen Verein gespielt haben. Wegesser war in der Jugend von 2012 bis 2017, ebenso Jean Zimmer, sind wir bei Nummer 5. Nummer 6 ist Philipp Clement, der war auch in der Jugend beim FCK. Die 7 ist Sean Blum und der letzte ist Leon Robinson. Aber Robinson hat in der Jugend beim FSV und bei Schott Mainz gespielt. Von daher ist er in diesem Verband des Südwestdeutschen Fußballverbandes ausgebildet worden und zählt daher zu diesen 8 Spielern, die dann diese Auflage erfüllen. Interessant wird es, wenn jetzt am Saisonende die Verträge von Jean Zimmer und Philipp Clement enden und diese nicht verlängert werden sollten, dann brauchst du 2 Spieler, die dann wieder einen Lizenzspielervertrag bekommen und die diese Auflage, diese Anforderungen erfüllen.
Vielleicht wird ja noch jemand aus der Jugend hochgeholt. Kann ja,
ja. Ja, kann sein. Und das Kuriose ist, du hast vorhin ja mit Neil Gibbs angesprochen, der ist nicht auf der Homepage vom FCK, auf der Profi-Homepage gelistet. Also ich habe gerade eben nochmal geguckt, Sean Blum ist da mit dem Bild, aber Neil Gibbs nicht. Aber wenn man diese 8 Spiele aufzählt und er hat ja einen Vertrag, den Vertrag verlängert, gehört er eben zu dieser Kategorie dazu. Also ein bisschen undurchschaubar.
Und beim FCK könnte ja noch ein weiterer junger Spieler dazukommen. Der ist ja nicht beim FCK ausgebildet worden, aber der Club soll an Artem Stepanov dran sein. Es soll von Bayer Leverkusen ausgeliehen werden. Man spricht hier so von 1,5 Jahren, da berichten diverse Medien drüber.
Naja gut, er hat ja ganz viele Vorschusslorbeeren. Das muss ja der zweite Erling Haaland sein, was man so hört, auch von seiner Statur her.
Sieht auch ein bisschen so aus.
Ja, also wenn der schon mit 17 im Kader bei Bayer Leverkusen steht und mit diesen Stars wie Boniface, Patrick Schick, Florian Wirtz, Andrich und wie sie alle heißen trainieren kann, darf, muss, soll, dann kann der Fußball spielen. Und Xabi Alonso ist ja ein Top-Trainer, da braucht man gar nicht drüber zu reden. Wenn der auch glaubt, dass er das schafft, also hat er ganz viele Befürworter. Wenn der FCK den bekommen könnte, man hört, dass er kommen soll, ja, wäre das wunderbar. Aber da sind wir wieder bei der Jugendförderung. Da bin ich mal gespannt, ob ein 17-Jähriger spielen darf, kann, wird. Weil es natürlich schon, der kommt ja von einem Verein hierher, wenn dem so ist, der ein total hohes Trainingsniveau hat. Also wenn du mit nur in internationalen Topgrößen spielst, ich glaube, das sind ja 3/4 des Kaders sind Nationalspieler. Wenn du mit denen im Training zusammen trainierst, hast du ein anderes Niveau als beim FCK. Da ist natürlich schon die Frage, der wird ja nicht zum FCK kommen, um dann hier zu trainieren und dann auf der Bank zu sitzen. Also da wird es bestimmt irgendwelche Absprachen geben, dass er eine gewisse Zeit spielen muss. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, vertraut Markus Anfang dann so einem ganz Jungen? Auf der anderen Seite braucht der FCK einen Stürmer. Wir sehen, Dixon Abiyama war offenbar ein Fehlgriff, hat nicht gespielt bislang, großartig. Das ist ja eigentlich in der Offensive und in Fürth hat der Mittelstürmer gespielt. beim FCK-Spiel auf den Außenbahnen. Warum, weiß ich nicht. Aber dem traut man es offenbar nicht mehr zu, den Durchbruch. Yannick Mause braucht noch ein bisschen. Der sagt selbst von sich, dass er hier bleiben will und sich durchsetzen will. Aber er kommt an Ache nicht vorbei. Und als Ache verletzt war, hat man ja auch gesehen, dass es dann noch ein bisschen holpert, dass er noch braucht. So, jetzt, wenn der junge Stepanov kommt, dann bin ich mal gespannt, welchen Eindruck er hinterlässt. Aber ich glaube nicht, dass Leverkusen jemanden ausleiht dahin, wo sie keine Zukunft und Perspektive für ihn sehen. Also ich denke schon, wenn der junge Mann kommen sollte, worauf vieles hindeutet, dann wird es klar abgesprochen sein und man wird ihm die Spielzeit geben.
Zumal er ja, der ist ja Mittelstürmer. Das heißt, wenn er positionsgetreu eingesetzt wird, hat er nämlich mit Ragnar Ache da einen richtigen Konkurrenzkampf am Start. Das hätte er in Leverkusen wahrscheinlich nicht, weil er da eben noch außen vor ist. Aber beim FCK dürfte ja dann auch, du hast gesagt, in Leihverträgen landen immer wieder gerne mal so Einsatzzeiten, wie viel der Spieler bekommen soll. Das heißt, Markus Anfang könnte sogar gezwungen sein, ihn spielen zu lassen, ob es ihm jetzt passt oder nicht. Sonst beendet Leverkusen die Leihe, so wie es Eintracht Frankfurt bei Simoni in Ingolstadt gemacht hat, der dort offenbar nicht oft genug gespielt hat. Und beim FCK verspricht man sich scheinbar nun, dass er im Torhütertraining so weit Erfahrung sammeln kann, dass er wirklich dann auch mal in den Konkurrenzkampf einsteigt.
Absolut. Ich meine, wir können noch ein anderes Beispiel bringen, ist Franz Kretzig. Die Leihe ist mit Bayern München, Stuttgart auch beendet worden. Der spielt jetzt in Heidenheim, soll Heidenheim helfen, in der Liga zu bleiben, weil er dort mehr Spielzeiten bekommt. Und das ist mit Simoni auch. Ich glaube, dass es ein guter Mann ist. Er hat, oder Frankfurt hat geglaubt, dass er den Funk in Ingolstadt verdrängt. Ist nicht so gewesen, aber er ist jemand, Thomas Heng sagt immer wieder, wir brauchen Konkurrenzkampf, wir wollen haben. Und das können vielleicht die zwei Jungen entfachen, Simoni auf der Torwartposition und der Stepanov, wenn er denn kommt, auf der Sturmposition, dass er einfach Mause, Abiyama und wir vorne alle sind, Ache, dass das einfach nochmal ein bisschen zur Sache geht. Das ist auch richtig so und ich glaube, Simoni, der wird sich da oben auf lange Frist als Nummer zwei durchsetzen. Kral ist für mich die Nummer eins, der ist auf der Linie super stark, er hat noch so Verbesserungsbedarf in der Strafraumbeherrschung, aber ich glaube, das weiß er auch. Und wenn dann hinten dran die drei, Spahic, Heck und Simoni, sich so dermaßen anfeuern und motivieren, dass sie in ihrer Leistungsfähigkeit steigern, hast du alles richtig gemacht.
Ich spekuliere jetzt immer wieder ein bisschen wild. Es könnte ja auch sein, Julian Kral geht im Sommer. Der Vertrag von Simoni, der Leihvertrag, soll dem Bericht mehrerer Medien zufolge 1,5 Jahre lang gültig sein. Plus der FCK soll eine Kaufoption über 1 Million Euro haben. Die Eintracht dann, falls sie die ziehen sollten, wiederum eine Rückkaufoption über 3 Millionen, falls er sich dann durchsetzt. Aber das ist jetzt hier Kaffeesatzleserei.
Nee, das ist schon korrekt. Also das habe ich auch so gehört, dass der ist ausgeliehen und die Leihe kostet den FCK nicht so viel, wie man so hört. Also ein Großteil, also es ist eine relativ günstige Leihe, die 18 Monate. Und du machst ja nichts falsch, wenn du den kaufst für 1 Million, weil er sich in diesen 18 Monaten so dermaßen gut entwickelt hat. Es ist ja nicht so, dass sie den jetzt sofort kaufen müssen. Die können jetzt erstmal 1,5 Jahre warten und sich anschauen, wird es einer, wird es keiner. Und wenn es einer wird, holst du den für 1 Million und hast auf alle Fälle, wenn der dann durchstartet, weißt du, du hast deinen Invest verdreifacht, weil in Frankfurt für 3 Millionen wieder rauskauft. Also hast du ja nichts falsch gemacht. Von daher finde ich schon, dass das der Thomas Heng richtig gemacht hat und gut gemacht hat. Und dann werden wir mal sehen.
Marek, ich glaube, wir sind so langsam am Ende angekommen. Wir haben noch eine Sache offen, den Teufel der Woche.
Marlon Ritter.
Mhm. Das kam jetzt so wie aus der Pistole geschossen.
Ja, der hat 8 Kilo abgenommen. Das sieht man ihm an in der Mixzone. Er ist schlank, er ist athletisch und das Tor war klasse. Der hat gemacht, der hat seine Chance genutzt und ich glaube, es war für ihn auch so ein bisschen eine persönliche Bestätigung, weil man hört so ein bisschen, es ist so eine kleine, ich sag's jetzt mal plakativ, Hassliebe zwischen ihm und dem Trainer. Er hat ihn auch schon ein paar Mal nicht so gestellt, weil er nicht so fit war und jetzt hat er mit dieser Leistung ihm bewiesen, dass er doch vielleicht ein bisschen öfters auf ihn bauen soll.
Ich habe tatsächlich bei mir Teufel der Woche Leon Robinson stehen. Einfach nur, ich meine, wir beide sind uns einig, da war noch Luft nach oben, aber erster Startelf-Einsatz und ich fand schon, also bei den Stimmen bei uns auf der Webseite, das klang schon ganz goldig, wie er sich da gefreut hat.
Absolut, aber ist auch in Ordnung. Jeder hat seinen persönlichen Teufel.
Alles klar. Dann, Marek, vielen Dank dir fürs Vorbeischauen.
Danke für die Einladung.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, schreibt uns Kommentare, folgt uns, abonniert uns und ja, schaut gerne mal bei uns auf der Webseite vorbei, www.rheinpfalz.de/fck. Da gibt es noch mehr und da könnt ihr euch kostenlos für ein Newsletter anmelden. Da gibt es dann jede Woche zum Wochenende hin die volle Dröhnung von den Roten Teufeln.
Ja, und schreibt uns Wünsche und Verbesserungsvorschläge. Werden wir uns auch freuen darüber und bleiben Sie vor allen Dingen bei diesem Wetter gesund.
Da schließe ich mich an, das ist auf jeden Fall wichtig. Mich jetzt am Wochenende, Ende letzter Woche, so eine kleine Erkältung, aber war Gott sei Dank dem Anschein nach nur so ein kurzer Anflug, ist auch wieder vorbei.
Ein Schnäpschen,
ja, schauen wir mal. Nun aber ist wirklich gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.